und Aktuelles aus der Pharmazie. Das ist der ACPharm Podcast. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Gespräch zum Thema pharmakogenetische Untersuchung in der Apotheke. Mein Name ist Munja Schröder, ich bin Apothekerin und Geschäftsführerin der ACPharm und mir gegenüber sitzen Professor Dr. Samuel Allemann, ebenfalls Apotheker und Professor am Department für pharmazeutische Wissenschaften an der Uni Basel und Kai Hai, Gründungspartner Indlab AG, Betreiber des pharmakogenetischen Expertensystems Sonogen. Ich freue mich sehr, euch beide heute zu unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Das Thema ist brandaktuell. An diesem Donnerstag, also am 1. Dezember, treten das 2018 umfassend revidierte Gesetz über genetische Untersuchung beim Mensch, kurz GUMK, zusammen mit den Ausführungsbestimmungen in Kraft. Und diese Revision, die betrifft auch uns Apotheker und Apothekerinnen, denn es erweitert unsere Möglichkeiten, Qualität und Sicherheit der medikamentösen Therapie sicherzustellen. Neu dürfen auch Apothekerinnen und Apotheker pharmakogenetische Testungen veranlassen. Und jetzt muss ich sagen, ja, es ist grundsätzlich immer ganz toll, wenn man etwas Neues machen darf. Ich nehme das so als Adventsgeschenk wahr. Gleichzeitig, sobald man was darf, ja, Rechte gehen meistens auch mit Pflichten einher. Und ich möchte gerne mit euch beiden schauen, welche Chancen und Opportunitäten, welche Verantwortung auch diese Revision für die Apothekerin eröffnet und ganz konkret auch darüber nachdenken, welche Schritte nun notwendig sind, um pharmakogenetische Untersuchungen tatsächlich in die Apotheke zu bringen. Also von den Kolleginnen habe ich eher wahrgenommen, dass viele diese Revision gar nicht bewusst wahrgenommen haben, beziehungsweise sie haben das schon gehört, aber sie wissen nicht wirklich, was das nun für sie bedeutet. Und ich hoffe, dass viele heute diesen Podcast hören werden und dass wir ihnen auch Antworten liefern können. Jetzt, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen ja euch ein bisschen kennenlernt, würde ich vorschlagen, dass ihr euch ganz kurz vorstellt, vielleicht drei Punkte nennt, die euch auszeichnen und besonders auch erklärt, was euch persönlich so am Thema Pharmakogenetik fasziniert. Willst du anfangen, Samuel?
Ja, vielen Dank und hallo zusammen. Danke für die Einladung hier. Freut mich sehr, mich dazu zu äußern zu dürfen. Du hast mich ja schon kurz vorgestellt. Ich bin auch selber Apotheker und jetzt an der Uni Basel in der Forschung und der Ausbildung auch unserer nachfolgenden Generationen eingespannt. Und ich denke, du hast gesagt, drei Punkte, die mich auszeichnen zur Vorstellung. Ich denke, ich bin unvoreingenommen, gehe gerne die Sachen neutral an und bin dann aber sehr neugierig, versuche den Dingen auf den Grund zu gehen, zu verstehen, was dahinter steckt. Deshalb auch das Interesse an der Forschung. Und gleichzeitig fasziniert mich dann auch wieder der Kontext, den Blick aufs Ganze zu richten und dann zu schauen, wie funktioniert das jetzt? Wie setze ich das jetzt ganz praktisch um? Wenn man da sich so vertieft mit einem Thema auseinandersetzt, kann man ja vielleicht schnell dann mal den Gesamtblick verlieren und das versuche ich ein bisschen zu behalten. Deshalb fasziniert mich auch die Pharmakogenetik so sehr, weil es eben ganz sehr auf die Details geht, eben der individuellen genetischen Voraussetzungen, wie die Medikamentenwirkungen beeinflussen und was das dann eben für Konsequenzen hat, ganz konkret für die Patientinnen und Patienten. Was bedeutet das jetzt für die Therapie? Wie muss ich die anfalls anpassen oder auch nicht? Also es ermöglicht wirklich eine personalisierte Therapie mit den Medikamenten, die wir bereits haben und ja schon länger kennen und einsetzen.
Ja, danke Samuel. Also personalisierte Medizin und vielleicht auch noch viel bewusster zu navigieren. Also der Körper ist ja irgendwie, oder der Mensch als Individuum ist einzigartig und auch immer ein bisschen eine Blackbox. Also man hat Studien und Studien sind immer Annäherungsversuche herauszufinden, wie wirksam ist ein Medikament. Aber meistens macht man das per Analogie. Man schaut ja gegenüber Placebo und extrapoliert ein bisschen und meistens spielen so viele Faktoren eine Rolle. Man hat auch meistens im reellen Leben nicht dieselben Ergebnisse wie in der Studie, genau aus diesem Grund. Und wir in der Apotheke, wir legen sehr, sehr viel Wert auf diese Interaktionsprüfung, aber es ist auch nur ein Teilaspekt. Genau. Und hier mit der Pharmakogenetik hätten wir einen weiteren und trotzdem hätten wir auch noch nicht alle Probleme gelöst, aber vielleicht doch einen etwas breiteren Blick. Jetzt bei dir, Kai Heib, vielleicht kannst du dich auch kurz vorstellen und sagen, warum du, ja, du bist ja wirklich da sehr stark involviert mit der Pharmakogenetik seit Jahren. Das ist ein Herzthema.
Das kann man sagen. Vielen Dank, Monia, einerseits für die Einleitung und andererseits auch für die Einladung zu dem Gespräch gemeinsam mit Samuel. Ja, das ist richtig. Initial habe ich primär gesundheitsökonomische Dinge studiert. Ich habe Gesundheitswissenschaften studiert, komme also aus der einen Seite sehr aus einer theoretischen, akademischen Welt, aber habe mich dann relativ schnell in die Praxis verabschiedet und hatte vor 11 Jahren das Glück, dass ich mit Fachkollegen zusammenkam, indem wir gemeinsam dann die Idee definiert haben, ein pharmakogenetisches Expertensystem zu etablieren und auch an den Markt zu bringen, was wir dann konkret in den 3 Folgejahren gemacht und aufgebaut haben und seit 8 Jahren am Markt konkret betreiben. Einerseits haben wir angefangen natürlich über die Schweiz, sind dann relativ schnell in Kooperationen gegangen nach Deutschland und Österreich. Und in den letzten beiden Jahren, besonders innerhalb der Corona-Pandemie, ist es weitergegangen Richtung England, Holland, Frankreich. Und demnach haben wir gewisse Praxiserfahrungen, die aber in ihren ganz frühen Kinderschuhen stecken. Was für viele häufig unerwartet ist, dass ja die Studienevidenz der Pharmakogenetik schon seit Dekaden gibt, aber die Praxisanwendung in der Schweiz, im nahen und weiten Ausland, wenn man vielleicht Amerika jetzt mal ausnimmt, die steckt wirklich, wie eben gesagt, in den Kinderschuhen. Und von daher bin ich sehr froh und dankbar, das heute gemeinsam mit euch beiden diskutieren zu dürfen oder beleuchten zu dürfen.
Jetzt, das fand ich jetzt schön. Samuel, du hast gesagt, das eine, du interessierst dich für diesen Detail und andererseits möchtest du auch relativ praxisnah darüber nachdenken, wie können wir das umsetzen im Alltag. Und meine Frage ist, warum ist Pharmakogenetik oder ist Pharmakogenetik überhaupt ein Thema für die Apotheke? Also man kann sagen, ja sicher ist das das, wenn schon der Gesetzgeber das so sieht. Aber trotzdem möchte ich vielleicht hören, welche Aufgaben könnten aus deiner Sicht Apothekerin in diesem Zusammenhang übernehmen? Und ja, vielleicht da können beide ein bisschen dazu etwas sagen. Was sind denn mögliche Szenarien, vielleicht im interprofessionellen Setting, die man andenken kann? Oder was sind Erfahrungen aus anderen Ländern?
Du fragst eben, weshalb das ein Thema ist für die Apotheke. Und ich denke, du hast das selber auch schon fast beantwortet vorhin, als du den Interaktionscheck erwähnt hast, den wir ja in den Apotheken immer machen, wenn ein Rezept kommt. Und für mich ist Pharmakogenetik eigentlich nichts anderes als ein Interaktionscheck, nicht zwischen Medikamenten, sondern halt zwischen dem Patient und den Medikamenten. Und ich denke, deshalb gehört das auf jeden Fall in die Apotheke, konkret eben beispielsweise, wenn es darum geht, Patientinnen und Patienten zu identifizieren, die allenfalls eben von einer solchen pharmakogenetischen Untersuchung profitieren könnten, weil sie eben beispielsweise ein Medikament bereits verschrieben haben oder wo es sich abzeichnet, dass ein Medikament verschrieben werden könnte, wo man weiß, dass die Genetik einen Einfluss hat. Oder dann eben auch, wenn es darum geht, dann die Konsequenzen daraus abzuleiten, wenn man jetzt weiß, okay, jemand ist beispielsweise ein Poor Metabolizer in einem bestimmten Enzym, um dann konkrete Handlungsempfehlungen daraus abzuleiten, wie das jetzt auf die Therapie umgesetzt werden kann. Also ich denke, das sind diese zwei Berührungspunkte, wo wir uns in der Apotheke auch gewöhnt sind, eben aufgrund von einem Interaktionscheck beispielsweise bereits Empfehlungen auszusprechen.
Und das wird ja auch von uns gefordert. Also ich denke, eine unserer Hauptaufgabe ist ja schon, die Therapiesicherheit und den Therapieerfolg zu gewährleisten oder zu unterstützen, zu fördern. Und das passt ja dazu. Also wir nennen uns Medikamentenspezialisten und das wäre ja genau diese Aufgabe. Und jetzt aber konkret, da schwingt ja immer mit dieses Interprofessionelle. Also das können wir Also im Gesetzestext steht, wenn wir selber ein Medikament empfehlen, dann können wir auch in diesem Zusammenhang eine Untersuchung veranlassen. Aber sobald es ein Medikament ist, das von einem Arzt verschrieben worden ist, dann müsste das im Dialog oder es müsste mit ihm abgesprochen werden. Also das heißt aber nicht, dass wir es nicht veranlassen. Aber es geht darum, genau, einfach zu sagen, die Entscheidung, aufgrund der Untersuchung etwas zu ändern, die muss abgesprochen werden.
Das auf jeden Fall. Also wie können Apotheke keine Therapieanpassungen selber machen. Das muss immer zusammen mit dem verschreibenden Arzt, mit der Ärztin abgesprochen sein und dann schlussendlich auch veranlasst oder verschrieben werden. Bei der gesetzlichen Vorgabe, dass man eben in Kontakt treten muss, wenn man eine pharmakogenetische Untersuchung veranlassen möchte für ein bereits verschriebenes Medikament, geht es aus meiner Sicht auch darum abzuklären, ob es vielleicht andere Gründe gibt, die eben vielleicht dafür sprechen, dass ein Medikament nicht wie gewünscht wirkt oder dass eben Nebenwirkungen auftreten, weil häufig könnte es ja eben auch irgendeine klinische Ursache haben, irgendeine andere Erkrankung, dass jemand die Medikamente gar nicht nimmt, dass die Niere nicht richtig funktioniert, was auch immer, die dazu führt, dass ein Medikament eben vielleicht nicht wie gewünscht wirkt. Und da wäre es dann nicht zielführend, eine genetische Analyse zu machen. Also ich denke, da ist die Idee auch des Gesetzgebers, da sicherzustellen, dass alle Informationen berücksichtigt werden, bevor man eben eine solche genetische Untersuchung veranlasst. Aber wie du richtig sagst, der Entscheid, dann das durchzuführen, der liegt bei der Apothekerin, beim Apotheker beziehungsweise bei der Patientin, beim Patienten. Und die Rücksprache mit dem Arzt dient eigentlich auch dazu, allfällige Anpassungen vorzubereiten, weil es macht natürlich nicht Sinn, eine Untersuchung zu machen, wo dann klinisch Konsequenzen nötig wäre und die Ärztin weiß gar nichts davon oder ist dann allenfalls nicht einverstanden. Deshalb lohnt es sich natürlich, da schon voraus abzuklären, dass da zumindest eine positive Grundhaltung gegenüber einer solchen Empfehlung dann auch vorhanden ist.
Das bringt mich jetzt schon gleich zur nächsten Frage, weil du sprichst das an einerseits aus, also diese, was ist die Evidenz oder auch diese WZW-Kriterien müssen eingehalten werden. Es sollen nicht einfach teure Untersuchungen veranlasst werden, die dann konsequenzenlos bleiben oder die überhaupt nicht zielführend sind, weil man die Information eigentlich schon hat, die man sucht. Da möchte ich den Gesundheitsökonom fragen, ja, wie ist das denn mit den WZW-Kriterien? Hat man da Daten, vielleicht aus anderen Erfahrungen, aus anderen Ländern, wo man das vielleicht schon mehr macht?
Die Untersuchung im gesundheitsökonomischen Bereich, wenn man jetzt gerade auf die Wirtschaftlichkeit, die Wirksamkeit und auch die Zweckmäßigkeit abzielt, jetzt in anderer Reihenfolge genannt, ist noch relativ dürftig, muss ich leider sagen. Also wenn ihr auch nach Übersee schaut oder in Nordeuropa schaut, da ist die gesundheitsökonomische Literatur sehr spärlich, bis teilweise vom Studiendesign nicht wirklich repräsentativ und beeindruckend. Also das ist ein Bereich, der aus unserer Sicht und Erfahrung noch fast komplett fehlt. Natürlich gibt es Annäherungen, aber wirklich fundierte Untersuchungen, die gibt es aus unserer Sicht mit Anwendbarkeit, Projektionsmöglichkeiten wirklich noch nicht. Und wir sehen, dass gerade in der Kooperation auch mit größeren universitären Partnern, jetzt besonders in Deutschland und auch in Österreich, dass das immer eine Begleitidee oder ein Begleitwunsch unserer Partner ist. Auf der einen Seite möchte man zusammenarbeiten im Kernfeld der Medizin, der personalisierten Medikamententherapie. Aber die Fragen von wirtschaftlichen, gesundheitsökonomischen Opportunitätsvergleichsstudien kommt immer parallel mit einher und die bedienen wir in der Form wirklich auch sehr gerne. Und das ist ein Punkt, der noch unglaubliches Etablierungs- und dann eigentlich auch erst Missionierungspotenzial hat. Also, dass wir heute auf eine Studienlage zurückgreifen können, die uns ganz genau sagt, bis und mit der wirtschaftlichen Implikation dessen, Samuel, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, das ist aus unserer Sicht noch in keiner Form in ausreichender Menge und besonders wirklich auch fundierter Qualität der Fall. Aber genau deswegen arbeiten wir auch daran. Also wir sind als Firma nicht nur daran interessiert, die pharmakogenetische Leistung anzubieten, sondern auch parallele Evidenz im medizinischen wie gesundheitsökonomischen Spektrum mitzuschaffen, in unserem kleinen möglichen Rahmen, der uns zur Verfügung steht. Aber da sind wir froh um die inzwischen auch größer werdenden Kooperationspartner, weil die natürlich Patientenpopulationen, Klinikvergleichsmöglichkeiten geben, die dann wirklich auch für interessante Evidenzauswertungen im Nachhinein überhaupt erst befähigen. Also da sind wir abhängig von unseren Branchenpartnern, können aber über die letzten 8 Jahre sagen, dass es die ersten 6 Jahre ziemlich ruhig war in diesem Bereich, aber die letzten 2 Jahre, besonders durch die digitale Integration in die Patienten-Journey, wirklich an Traktion gewonnen hat und jetzt wirklich auch verlässliche Kooperationen, die auch von der Größe und auch der Repräsentativität wirklich dann auch adäquat für derartige Untersuchungen, dass es nicht nur kleine Praxisstudien sind, sondern dass man wirklich sagen kann, das hat auch einen wissenschaftlichen Aspekt im Untersuchungsdesign, der Untersuchungspopulation und der dann anschließend auch abgeleiteten Aussagen, die man für die Praxis dann auch treffen kann und treffen will.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, sind wir wirklich am Anfang, aber da kann man auch Pionierarbeit leisten, indem man quasi solche Untersuchungen veranlasst, auch begleitet, also Forschungstätigkeit, das ist ja auch dein Thema, Samuel, du machst ja Forschung, um herauszufinden, ja, wann sind solche Untersuchungen sinnvoll, wann vielleicht weniger. Und hier ist vielleicht die Frage, damit auch unsere Zuhörer sich was Konkretes vorstellen können, gibt es so Szenarien? Kann man ein Szenario skizzieren? Wie geht man ganz konkret vor? Auch in der Zusammenarbeit. Weil was ich auch merke, ist, wir brauchen auch Partner, die ja einverstanden sind, ja mitzuziehen. Und da braucht es auch Ärzte, die mindestens offen sind. Und es gibt viele Ärzte, für die ist das auch noch sehr vage und die der Meinung sind, wieso brauche ich das? Ich merke doch schon, wenn das Medikament nicht wirkt. Da gibt es natürlich Gegenargumente. Ja, aber wie lange brauchst du, um das zu merken? Und in dieser Zeit ist dein Patient nicht therapiert. Es gibt Ärzte, also besonders die klinischen Pharmakologen, die sagen, ja, ich kann das ja auch mit TDM überprüfen. Das trifft nicht für alle Medikamente zu. Und zweitens, es ist sehr aufwendig und dann wiederum auch teuer und im ambulanten Setting wirklich schwierig. Aber ich habe auch gemerkt, es gibt zum Beispiel bei den Psychiatern, die sind sehr offen. Also die, mit denen ich gesprochen habe, die sehen, also die haben das Problem, dass sie immer wieder erleben, dass die Medikamente, die sie verschreiben, trotz guter Evidenz und Studien bei ihrem Patienten nicht wirken. Und dass sie alle möglichen Szenarien oder Gründe dafür eigentlich ausschließen können. Und dann bleibt die Frage, liegt es vielleicht daran? Und dass Sie damit Zeit gewinnen würden? Wenn Sie alle 3 Wochen merken, das Medikament wirkt nicht und wieder wechseln, dann verlieren Sie auch das Vertrauen des Patienten. Und hier denke ich, müsste man vielleicht so Projekte, Pilotprojekte aufgleisen. Und vielleicht kannst du da was ganz Konkretes zu sagen, Samuel. Mhm.
Ja, sehr gern. Also ich denke, Kai hat da sicher dann auch noch gute Beispiele. Bei uns läuft es tatsächlich eine klinische Studie mit Patienten mit Depression. Also eben gerade im Bereich Psychiatrie, wo es darum geht, Patientinnen und Patienten, die eben häufige Wechsel haben, die nicht ansprechen auf eine Therapie und wo eben ein Therapiewechsel ansteht, mit Hilfe der Pharmakogenetik eine gezieltere Therapie auszuwählen und zu schauen, ob sie dann eben schnell stabil sind in einem stationären Setting jetzt. Das prüfen wir im Moment in einer klinischen Studie, die läuft. Und daneben haben wir eine Fallserie, die jetzt auch schon ein paar Jahre läuft, wo wir Einzelfälle aufnehmen, aufarbeiten und dann natürlich aber auch global analysieren und schauen, was sind da die häufigsten Medikamente, häufigsten Indikationsgebiete. Das ist natürlich ein bisschen auch dann interessensgetrieben von Seiten den Apothekerinnen, Apotheken und Ärzten, die da mitmachen und auch den Patienten. Aber da sehen wir eben, wo es vielleicht am einfachsten ist und am akzeptiertesten auch. Und das sind auch wieder eben sehr stark die Psychiater und Psychiaterinnen, wenn man das sagen kann, die hier ein großes Interesse daran haben. Wir haben tatsächlich aber auch sehr viele Patientinnen mit Polypharmazie, also die mehrere Medikamente haben, die eben vielleicht merken, da funktioniert irgendwas nicht, können es aber nicht ganz konkret auf ein Medikament zurückführen. Und das sieht man auch in der Literatur, dass da ein Potenzial da zu sein scheint, dass eben gerade bei Patientinnen mit vielen Erkrankungen, mit vielen Medikamenten, eine solche pharmakogenetische Untersuchung hilfreich sein kann. Und da ist es dann eben natürlich auch wieder schwierig, die Evidenz dazu zu kriegen, was bringt jetzt das tatsächlich, weil häufiger dann eben auch das nicht ganz unmittelbar gemessen werden kann. Man hat dann nicht die Untersuchung und den Effekt, der direkt damit zusammenhängt, sondern das ist dann vielleicht eben ein Baustein unter vielen, der dann über eine längere Zeit vielleicht etwas ausmacht und dazu führt, dass eine Person gesünder bleibt oder eben weniger häufig ins Spital muss oder was auch immer. Aber das ist etwas, was sich dann wirklich erst langfristig zeigt. Und das, dafür haben wir einfach noch nicht genügend gute Daten, um das dann auch aufzeigen zu können, dass da tatsächlich eben Patientinnen, die eine pharmakogenetische Untersuchung haben und diese Daten immer wieder in die Therapieentscheidungen einfließen, dass diese dann langfristig davon profitieren. Also ich denke, häufig sind es eben nicht die, die Benefits, die man da kurzfristig hat. Das sind die klassischen Fälle, die ja auch von der Krankenversicherung bereits bezahlt werden, wo es unmittelbar vor der Verschreibung von einem Medikament, beispielsweise einem Abacavir, das eine schwerwiegende Nebenwirkung machen kann, bei einer genetischen Prädisposition, dann das zu verhindern, da ist es klar, da kann man genau ausrechnen, wie häufig tritt diese Nebenwirkung auf, wie häufig kann man die verhindern und hat dann entsprechend den Kosten-Nutzen-Benefit, den man rechnen kann. Bei anderen Einzelfällen, eben Clopidogrel beispielsweise 2C19, gibt es ähnliche Bestrebungen, ähnliche Rechnungen. Kai, da hast du mehr Erfahrung, kannst vielleicht noch etwas dazu sagen, wo es dann eben schon wieder länger dauert, bis man dann eben den Benefit allenfalls sehen kann. Und sobald man dann in den Bereich Polypharmazie kommt, dann wird es natürlich ganz schwierig, das dann konkret darauf zurückzuführen.
Was ich jetzt vermisse, also wir haben gesprochen, ja, der Apotheker, welches Interesse er hat, der Arzt, und man vergisst ein bisschen darüber den Patienten, und dabei sprechen wir von personalisierter Medizin. Ja, wie stehen die Patienten dazu? Ich könnte mir vorstellen, dass viele Patienten sogar sehr interessiert sind, mehr zu wissen über ihre pharmakogenetische Ausstattung. Also besonders die, die viele Medikamente nehmen müssen im Bereich Polypharmazie oder auch solche, die im Bereich der Psychiatrie die Erfahrung machen mussten, dass sie keinen therapeutischen Erfolg haben und man ihnen vielleicht sogar unterstellt, sie machen es nicht richtig mit den Medikamenten oder sie nehmen sie nicht oder was weiß ich. Oder auch in der Schmerztherapie spürt man ja oft diese Verzweiflung der Patienten. Ich habe das auch gesehen bei mir in der Apotheke, Patienten, die Statine nehmen müssen und die einfach darüber berichten, dass es bei ihnen Muskelschmerzen macht und der Arzt erklärt ihnen, dass es gar nicht glaubwürdig ist und dass sie die Medikamente trotzdem weiternehmen müssen und dass es wichtig ist. Aber sie fühlen sich da nicht abgeholt und manchmal könnte das auch noch ein zusätzlicher Puzzleteil sein, wo man auch vielleicht Ängste ausräumen könnte. Aber ich weiß nicht, habt ihr da auch Erfahrung? Wie erleben die Patienten das? Und
vielleicht von unserer Seite her aus den letzten Jahren. Ich meine, was wir gespürt haben, ist, dass das ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor ist, Monia. Weil im Endeffekt muss der Patient nicht 100% symmetrisch, aber weitestgehend mit informiert sein, weil er muss das verstehen. Ich meine, in der Genetik sind wir in einem ganz heiklen Bereich auch des persönlichen Datenschutzes etc. Also von daher ist das sowieso auch aus rechtlichen Implikationen ein ganz wichtiger Punkt. Und wir haben gespürt, ich habe eben salopp gesagt, die ersten 6 Jahre waren etwas traktionsarm in der Umsetzung. Aber wenn wir etwas gelernt haben, was wir dann auch ab dem 7. Jahr umgesetzt haben, besonders im Moment mit dem Schwerpunkt im deutschen Markt, ist, dass die Integration in die digitalen Prozesse, wie ich das eben gesagt habe, in Deutschland wirklich sehr eine relevante und auch qualitativ hochwertige Traktion generiert hat. Was nicht heißt, dass es eine Firma wie wir den Anspruch hat, so viel Tests wie möglich zu verkaufen. Da bin ich völlig bei Samuel. Das ist im Endeffekt nichts anderes als ein Interaktionscheck plus, der zwischen dem behandelnden Arzt, dem Pharmazeut, vielleicht auch dem klinischen Pharmakologen und im Idealfall, wenn wir es rund machen, den Kostenträgern am Ende des Tages abgestimmt sein muss. Also eine blinde, inflationäre Vertreibung dieser Methode oder dieser Angebote wäre völlig falsch, auch in der Positionierung und auch mit dem resultierenden Vertrauensverlust darin. Und deswegen sind wir in Deutschland mit Partnern daran gegangen. Es ist interessant, dass Samuel das angesprochen hat mit der Psychiatrie, weil ich kann das nur bestätigen. Also gerade auch die Indikation der Depression ist eigentlich unser Hauptprojektzweig in der Schweiz, in Deutschland und jetzt auch in Österreich über die universitären Strukturen dort, weil die Psychiater eine vergleichsweise sehr große Offenheit dafür zeigen, nicht alle, aber Gott sei Dank die meisten, indem sie wirklich sagen, viel ist wirklich annähernd Trial-and-Error-Medizin in der Depressionsbehandlung. Das sagen sie ganz offen und ehrlich und sie sagen, das ist ein weiterer Mosaikteil, der ihnen helfen kann, das etwas mehr zu objektivieren. Ich meine, sie machen das bisher nach Best Practice, nach bestem Gewissen und bisheriger Erfahrung aus der Vergangenheit. Aber wir haben gerade in der Psychiatrie und besonders mit den Depressionserkrankungen wirklich die größten und guten und besten Praxisergebnisse in der Zusammenarbeit auch mit einem der größten stationären Depressionsnetzwerke in Deutschland, mit einer großen universitären Struktur in Österreich. Und da haben wir gelernt, dass teilweise besonders, wenn es im ambulanten Setting ist, also noch nicht wirklich in den gröberen Indikationen, die dann stationäre Behandlung bedürfen, sondern im ambulanten Bereich etwas mehr alltagsnah, dass teilweise über unsere Partner die Patienten informiert werden, wenn sie ein Antidepressivum erhalten, dass zum Beispiel eine App, die sich im Kontext der ganzen Verschreibungsprozesse und auch von Mental Health etc. beschäftigt, dem Patient und seinem Arzt parallel, das ist immer ganz wichtig, dass es eine parallele Information ist und keine singuläre an den Patient, weil das würde die Folgeprozesse eher gefährden als begünstigen, dass man den Arzt, den Apotheker und den Patient informiert über den Test, kann man bei diesem Wirkstoff jene Nebenwirkungen antizipieren. Man kann die vielleicht engmaschiger monitoren, dass deren Eintrittswahrscheinlichkeit reduziert oder deren Eintrittsimpact reduziert werden kann. Oder man kann natürlich besonders in der Thematik des Wirkungsverlustes oder des Wirkungsausbleibens viel präventiver und proaktiver agieren. Und da haben wir gespürt, dass die Ebene über unsere medizinischen Partner parallel den Patienten zu informieren, dass es häufig auch der Eindruck des Patienten ist, er hat dieses Angebot jetzt wahrgenommen, er hat es mit dem Arzt und oder Apotheker angesprochen und sie haben es gemeinsam umgesetzt, dass das bis und mit der Compliance, die ihr eben zu Recht angesprochen habt, wo es ja auch interessante Literatur dazu gibt, dass die Compliance der Medikamenteneinnahme sich sehr bevorteilt entwickelt auf Grundlage solcher Tests und solcher Überzeugungen auch für den Patient, dass das im Gesamtsetting sehr hilfreich sein kann. Aber ich kann nur sagen, obwohl wir eine Firma sind, die diese Services anbietet oder vielleicht gerade deswegen, es muss den qualitativen Fokus haben und nicht den quantitativen. Wir hatten wirklich schon viele Angebote im quantitativen Sinn, wo es primär darum ging, es zu kommerzialisieren. Da halten wir uns wirklich komplett davon fern und das muss man auch. Aber wenn es darum geht, die Behandlungsqualität zu erhöhen und präventiver zu wirken als immer nur kurativ, wenn Dinge schon passiert sind oder wenn Probleme schon eingetreten sind, da haben wir gerade im Kontext der Depression gesehen, dass sich ganz relevante Dinge bevorteilen lassen, die dem Patient den Eintritt von Leid, die Länge von Leid und auch die Intensität der Leiterfahrung deutlich reduzieren können. Also das kann ich nur bestätigen, weil besonders bei diesen Indikationen ist das Commitment des Patienten, was nur über Informationen generiert und auch unterstützt werden kann, das A und O.
Jetzt hast du vorhin das Wort Patienten Journey Wort genommen und du hast jetzt von einer App gesprochen. Könntest du das mal so beschreiben? Wie läuft das ab und wie läuft auch, also sagen wir so, der Apotheker arbeitet zusammen in einem interprofessionellen Setting mit einem Psychiater. Wer schickt den Patienten zu wem? Wie wird eine pharmakogenetische Untersuchung durchgeführt? Viele Kollegen denken nämlich, dass es braucht eine Blutentnahme. Und ich weiß, das ist möglich. Man kann es mehr mit Blutentnahme machen, aber man kann es auch sehr gut mit Speichel, was für uns Apotheker dann natürlich viel einfacher ist. Also könntest du so ein Beispiel geben, wie so eine Patientenjourney aussehen könnte?
Du sehr gerne, ungeachtet dessen, wie der Patient davon erfährt oder wie es zur Verordnung kommt. Ich meine, es kann der direkte Weg über den Psychiater sein, es kann über den Psychiater mit Konsultation des Pharmazeuten sein oder der Pharmazeut kann den Psychiater inspiriert haben über diese Variante. Also ungeachtet dessen, wie das zusammenkommt, unser Fokus ist immer, je integrierter und je gemeinsamer unter allen Parteien, desto besser. Wenn das irgendwie isoliert funktionieren soll, der eine gegen den anderen, Informationsasymmetrie unter den Behandlungsführern, ja, dann kann das nicht gut kommen und dann kommt es auch nicht gut in der Praxis. Aber wenn man sich dort geeinigt hat oder bestmöglich einheitliche Pfade definiert hat, wie man es in welchen Indikationen, bei welcher Anamnese etc. umsetzt, dann ist es relativ niederschwellig inzwischen. Das war früher allein schon preislich sehr prohibitiv. Es hat früher einige 1.000 Franken gekostet. Inzwischen sind wir in der Schweiz unter 500 Franken. Das ist natürlich salopp gesprochen immer noch viel Geld. Aber in Relation zu dem, was man tut und auch auf Grundlage der Methoden, die im Labor für die Genanalyse verwendet werden, ist das im Vergleich wirklich, auch besonders wenn man andere diagnostische Mittel und deren Kosten sieht, vergleichsweise niederschwellig geworden. Und dann hast du völlig recht. Also wir performen 97% unserer Tests auf Basis der Speichelprobe. Wir haben angefangen mit dem EDTA-Blut, aber das ist natürlich besonders im ambulanten Bereich und gerade auch für Psychiater eine Hürde gewesen, die sie an der Umsetzung gehemmt haben. Und wir haben dann am Anfang mit dem Labor Riche in der Schweiz validiert, wie müssen wir einen Speicheltest gemeinsam durchführen, dass es von der Validität der Ergebnisse gleichwertig ist zu den Blutergebnissen. Das haben wir relativ früh geschafft. Ich glaube, das war im Jahr 2016 und seitdem haben wir die Speicheltests in regelmäßiger Anwendung und genauso auch im europäischen Ausland. Und deswegen ist der Prozess relativ einfach. Nach einer Information, nach einer Aufklärung des Patienten erfolgt die Speichelentnahme. Der Speichel geht in eins unserer Partnerlabors. Wir erhalten die labormäßigen Rohergebnisse und veredeln sie mit der pharmakogenetischen Profilbildung und Interpretation je nach klinischer Fragestellung. Also was ist die Fragestellung, auf welche Medikamente oder was war der Grund, warum der Arzt oder der Psychiater den Test veranlasst haben? Dann bekommt der Arzt, der Psychiater und je nachdem, wie die Kooperation mit den Apothekern ausschaut, den Ergebnisbericht. Aber es ist, wie Samuel sagt, natürlich, dass die Hoheit der Besprechung und gegebenenfalls auch der Adaption der Medikamententherapie rein im ärztlichen Bereich liegt. Und deswegen müssen die Kooperationen, und das macht es manchmal charakterlich nicht immer ganz einfach, wirklich anhand der medizinischen Verordnungshoheit orchestriert werden. Und da muss natürlich jeder seine Rolle darin finden. Wir wissen alle drei oder auch die Zuhörer wissen, dass das über die letzten Dekaden oder wahrscheinlich Jahrhunderte eine der Kernherausforderungen der Gesundheitswesen ist. Wie können Mediziner und Apotheker mehr zusammen als manchmal gegeneinander arbeiten? Vielleicht darf ich als Ökonom das so explizit sagen. Aber da können wir mit der Pharmakogenetik, so klein dieses Mosaikteil ist, vielleicht perspektivisch einen kleinen Teil dazu beitragen. Weil entweder oder führt nicht zu der qualitativ besten Versorgung ihrer Patienten. Und wer primär das Patientenwohl im Auge hat, anstatt sein eigenes Ego und die Profilneurose, der kann über diese Prozesse und über diese Methoden wirklich einen ganz wesentlichen Mehrwert für seine eigene Versorgung und damit das Wohl seiner Patienten generieren. Und am Ende des Tages ist es häufig auch ein Thema für uns mit den Krankenkassen der ökonomischen Opportunität. Ist ein solcher Gentest in Anführungsstrichen für 400 etwas Franken, ist das eine zu vermeidende Kostenausgabe? Oder ist es eigentlich eine Investition in eine langfristig bessere Therapie? Weil dieser einmalige Gentest beantwortet nicht nur meine heutige Frage nach einem Antidepressivum oder nach Clopidogrel, sondern unsere Partner, die Ärzte, die Psychiater und die Apotheker erhalten den kompletten Ergebnisbericht. Das heißt, sie erhalten für über 100 Wirkstoffe eine evidente Auswertung dessen, was sie ihrem Patient für klinische Handlungsempfehlungen geben können, um Risiken und Nebenwirkungen und Komplikationen zu vermeiden bis reduzieren und dem Ziel der personalisierten Medizin einer individuellen Mehrwertoptimierung wirklich Rechnung zu tragen. Und wenn man diesem integrierten Ansatz folgt, dann kann es in der Pharmakogenetik, wie in vielen anderen Bereichen, wirklich das Wort integrierte Versorgung verdienen, was häufig über allem drüber steht, aber in der Praxis leider noch viel zu wenig gemacht wird.
Ist es auch deine Erfahrung, Samuel, dass bei diesem Thema die Dialogbereitschaft da ist?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, wie Kai gesagt hat, das Thema eignet sich wunderbar, um eben vielleicht auch sich gegenseitig kennenzulernen und eben nicht mit irgendwelchen wirtschaftlichen Interessen gegeneinander zu arbeiten, weil es geht ja schlussendlich nicht um die Abgabe von Medikamenten, sondern wirklich um die Optimierung der Therapie. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass häufig eben Ärztinnen und Ärzte überfordert sind mit den Informationen zur Pharmakogenetik, die sie erhalten, und eigentlich dankbar sind, wenn ihnen jemand da auch zur Seite steht. Und was wir machen vom Ablauf her, ist eigentlich ziemlich genau das, was Kai auch schon beschrieben hat. Mit vielleicht dem Unterschied, dass wir eben bei der Identifikation der zu testenden Person sehr stark natürlich auch mit Ärzten bereits zusammenarbeiten, die uns die Personen überweisen. Und dann eben auch zusätzlich zu den genetischen Informationen noch andere Informationen mit einbeziehen, wenn es dann darum geht, eine Empfehlung zu machen. Also ich nehme an, Kai, dass ihr das auch mit einbezieht, wenn es eben verschiedene Medikamente gibt, die verschieden sind, dass da die Interaktionen zwischen den Medikamenten angeschaut werden, aber eben beispielsweise auch, wenn wir klinische Informationen noch zur Verfügung haben, dass wir das bereits mit dem Arzt dann auch in einer Vorbesprechung auch noch abholen. Und diese Zusammenarbeit, die muss eigentlich zu Beginn stehen. Es kann sein, dass eben ein Patient mit dem Wunsch nach einer pharmakogenetischen Analyse in die Apotheke kommt oder dass der Apotheker die Idee hat, das könnte jetzt eigentlich noch sinnvoll sein. Aber dann steht eigentlich immer zuerst der Kontakt zum Arzt. Und häufig braucht es dann, oder häufig kommen dann von denselben Ärzten, die schon mal da involviert waren, dann wieder Anfragen dazu. Und so kriegt man das eigentlich ins Rollen. Also es ist nicht eine Dienstleistung, die einfach isoliert in der Apotheke auf Nachfrage des Patienten angeboten wird, sondern es sind häufig eben Partnerschaften mit einzelnen Ärzten aus dem Einzugsgebiet, eben vielleicht eine Psychiatrin, die häufig Rezepte schreibt, und die Patientin dann in die Apotheke kommen, die eigentlich dazu führen, dass so eine Dienstleistung dann auch umgesetzt werden kann.
Ja, also das überzeugt mich sehr. Ich merke auch, die Zeit läuft uns ein bisschen davon. Ich möchte gerne vielleicht zum Schluss kommen. Für mich ist das natürlich sehr, sehr spannend. Und das ist das ja genau, was wir uns wünschen, diese Zusammenarbeit, dieser Austausch, also eigentlich wie in Konsiliararbeit, wo man sich austauscht über die Therapie und gemeinsam mit den Patienten im Zentrum dann einen Weg findet, damit er die optimale Therapie bekommt, die ihm am meisten nützt und die auch in dem Sinne auch Kosten spart, weil man dann, was vielleicht schwer zu beweisen ist, aber weniger Komplikationen hat, weniger Spitaleintritte und so weiter. Jetzt ist die Frage, wie groß ist der Aufwand für einen Apotheker? Also ein Apotheker, der sich mit diesem Thema befassen möchte, wie schätzt du das ein, Samuel?
Ja, ist eine sehr gute Frage, weil ich denke, das ist wirklich zentral und es gibt da nicht eine klare Antwort. Je nachdem, was in einer Apotheke schon gemacht wird, ist der Aufwand größer oder kleiner und auch mit welchem Fokus man Pharmakogenetik in der Apotheke machen will, ist der Aufwand ein anderer. Ich denke eben, es gibt vielleicht die zwei Möglichkeiten, die wir auch hier abgebildet gesehen haben. Die eine Möglichkeit, dass man in der Apotheke Patienten identifiziert, die allenfalls von einer solchen Untersuchung profitieren könnten und dann beispielsweise mit einem Partner wie Sonogen Intlab zusammenarbeitet, wo dann eigentlich die Analyse und die Empfehlung dann über diesen Partner läuft. Oder wenn man sagt, man möchte eigentlich eben die Informationen selber auswerten, selber Empfehlungen ableiten, dann ist der Aufwand natürlich größer. Dann muss man zum einen fundierte Kenntnisse haben, wie man diese Informationen überhaupt bewertet und dann in eine Medikationsanalyse einfließen lässt. Und dann braucht man eben auch den entsprechenden Kontakt zu den Ärzten. Also ich denke, das sind so die zwei Hauptfragen, die man sich stellen muss, wenn man überlegt, in die Pharmakogenetik einzusteigen.
Danke. Also ich denke aber, das ja, man muss sich natürlich ein Netzwerk aufbauen mit den Ärzten, aber das Tolle ist, es begrenzt sich dann ja nicht nur auf die Pharmakogenetik. Man hat denn einfach eine Interaktion mit Ärzten, die sich ja über alle, weil meine Erfahrung ist, man muss sich erstmal kennenlernen, man muss sich vertrauen und dann kommen plötzlich alle möglichen Fragen, die nicht nur mit der Pharmakogenetik zu tun haben und das erleichtert auch den Dialog und man kann die Patienten viel besser dann begleiten, auch in anderen Themen. Du schmunzelst, ich glaube, das ist auch dein Erleben.
Absolut, ja.
Ja, also ich glaube, ich bin natürlich sicher, das ist ein ganz spannendes Thema, das eröffnet auch, also damit projizieren sich die Apotheker auch in die Zukunft und holen sich auch zurück eigentlich ihre Hoheit über ein Thema, das ihnen am Herzen liegt, die Sicherheit und Qualität der pharmakologischen Therapie. Und gleichzeitig möchte ich sagen, man muss sich natürlich vertieft mit dem Thema auseinandersetzen, wenn man so eine Dienstleistung anbieten möchte. Und da gibt es Möglichkeiten bei der ACFAM, erstmal jetzt am 6. Dezember im Rahmen unseres Best-of-Events haben wir einen kurzen Vortrag, wo es ein bisschen darum geht, was sind die Möglichkeiten der Pharmakogenetik in der Apotheke anhand von einem konkreten Beispiel. Im Mai haben wir im nächsten Jahr auch wieder ein Kurs, so eine Art Einführung. Und da geht es um die Einsatzmöglichkeiten der Pharmakogenetik in der Apotheke, wo der Fokusthema ist, sind die Antidepressiva. Und ich weiß, an der Uni Basel habt ihr aber auch, das ist ein mehrtägiger Kurs, wo man sich da auch mit eurem Expertensystem vertraut machen kann und auch ein bisschen üben kann. Anhand von Fallbeispielen. Dass Apotheker, die sich mit dem Thema befassen und Ärzte, die offen sind, gemeinsam sich immer wieder treffen, Erfahrungen austauschen. Das ist ja diese Erfahrung und Wissensgewinn. Und dann am besten noch das wissenschaftlich begleiten, um aufzeigen zu können, ob das auch gesundheitsökonomisch sinnvoll ist und WZW-Kriterien erfüllt werden können. In diesem Sinne, vielen Dank euch beiden. Möchte jemand noch etwas sagen zum Schluss? Kai?
Du, nicht viel. Das Einzige, was ich wirklich sagen kann, und ich hoffe da auch für Samuel und andere Mitstreiter an dem Thema zu sprechen, mir ist eine Erfahrung sehr tief eingefahren und geblieben aus den letzten Jahren. Das war in einer universitären Struktur, eine ziemlich große psychiatrische Uniklinik, in der wir das Thema vorstellen dürften und am Anfang auch einen sehr konstruktiven Dialog hatten, bis der Chefarzt aufgestanden ist und gesagt hat, naja, das ist ja alles sowieso halb gar, was die Qualität angeht. Und das wird sich nie durchsetzen. Und er hat ja bei seinen Depressionspatienten etc., er sieht nach 3-4 Monaten, ob das gut kommt. Und wenn es nicht gut kommt, dann wechselt man halt die Medikation und schaut dann weiter. Und das klingt jetzt sehr plakativ, ist aber wirklich enorm ernst gemeint, dass das unser aller, glaube ich, täglicher Anspruch in dieser Thematik ist, diesen Entwicklungen entgegenzuwirken. Weil wenn es Methoden gibt, die von der methodischen Qualität, vom Kostenniveau, von der Integrierbarkeit etc. heute schon möglich sind und gar keine Zukunftsmusik sind, was viele denken, dann glaube ich, hätte jeder für sich, für seine Frau oder für seinen Ehepartner, für seine Kinder, für seine Angehörigen den Anspruch, es im Minimum zu wissen und die Entscheidungshoheit, wie du es eben schön gesagt hast, Munja, zu haben, möchte ich das machen oder möchte ich das nicht machen? Und deswegen sind wir froh, in diesem Thema missionieren zu dürfen mit Samuel und mit anderen. Und ich danke dir in dem Kontext sehr für die heutige Möglichkeit dazu und euch beiden für das sehr angenehme Gespräch. Vielen Dank.
Ja, und danke, dem kann ich nichts beifügen. Ich hoffe, dass sich alle zumindest mit dem Thema auseinandersetzen, jetzt wo es eben in der Apotheke noch einfacher wird, auch solche Tests anzubieten. Und ich freue mich sehr darauf, da in Zukunft auch dabei zu sein. Und danke auch nochmal für das Gespräch und die Einladung.
Vielen Dank. Wir hoffen sehr, Sie demnächst in einem anderen Setting wieder mit dem Thema ansprechen zu dürfen, sei es bei der ACFAM oder an der Uni Basel. Auf Wiedersehen.